Hallo und herzlich willkommen hier im Literaturhaus Podcast Innenstadtmonolog. Wir sind heute
Katrin Dittmer,
Sophie Wehner
und Elina Schäfler. Zu Gast haben wir heute Laura Beck. Hallo, Laura.
Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
Wir freuen uns total, dass du dabei bist, weil wir ja auch sehr eng zusammenarbeiten mit unserem Projekt Poetikdozentur. Das kennen natürlich alle unsere Zuhörenden mit Sicherheit, weil wir immer mal wieder darüber sprechen und auch schon 3 Durchgänge durch haben. Als erste war das Lena Gorelik, als zweite Encotten und jetzt als dritte Nawa Ibrahimi. Und bei den letzten beiden warst du schon richtig mit dabei, oder?
Genau, ich bin seit 2 Jahren an der Universität Hannover und betreue seitdem die Poetikdozentur mit. Das heißt, ich bin in dem Durchgang eingestiegen, in dem Encotten die Poetikdozentur bekommen hat und bin unter anderem dann eben auch dafür zuständig, das Blogseminar mitzubetreuen, das die DozentInnen für unsere Studierenden an der Universität geben.
Mhm. Sind ja auch ganz unterschiedliche Autorinnen, die ja auch wirklich ganz unterschiedliches Schreiben haben. Und was sind so deine Erfahrungen auch mit den Studierenden? Das würde mich mal interessieren. Wir kennen ja unser Publikum hier sehr gut und sehen ja auch direkte Reaktionen. Die Auftaktvorlesung findet ja immer hier bei uns im Literaturhaus statt. Und meist danach dann das Blogseminar bei euch. Wie reagieren so die Studierenden auf die unterschiedlichen Schreibweisen und das Unterrichten, das Dozentieren?
Und wie groß ist überhaupt das Interesse?
Ja, das Interesse ist tatsächlich zu unserer großen Freude sehr groß. Also wir haben einen ziemlichen Run auf diese Seminare, was natürlich toll ist und uns auch darin bestätigt, dass das eine gute Idee war, das eben auf die Art und Weise auch einzubinden in die Lehre an der Universität. Und tatsächlich würde ich auch sagen, dass gerade diese vielfältigen Perspektiven und vielfältigen Herangehensweisen, die diese DozentInnen auszeichnen, dass das eben auch eine Stärke natürlich dieses Projektes ist. Und die Studierenden bekommen dadurch nämlich sehr unterschiedlichen Blick darauf, was neuere deutsche Literatur überhaupt sein kann, wie unterschiedlich AutorInnen auch schreiben, was für unterschiedliche Poetiken sie haben. Und für sie ist es natürlich auch echt toll, in Kontakt zu kommen, auch dann zum Teil ein bisschen, also wirklich viel persönlicheren Kontakt natürlich mit diesen Personen. Und die Art und Weise, wie diese Seminare gestaltet sind, sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Ann Cotton, die ja im letzten Jahr die Poetikdozentin war, die hat in ihrem Seminar sehr starken Fokus auf auch eine klangliche, lautliche Arbeit mit Sprache gelegt. Mhm. Da haben die Studierenden zum Beispiel mit Sampling gearbeitet und es ging sehr viel eben darum, Sprache auch zu verfremden und um einen auch sehr sinnlichen Zugang, wie ich fand. Und Nawa Ibrahimi, die jetzt im Januar ihr Seminar gegeben hat, hat das Seminar in 3 Teile aufgeteilt, hat im ersten Teil Einblick in ihr Schreiben gegeben und im zweiten Teil ging es dann ein bisschen literaturwissenschaftlicher zu. Da wurden eben auch Texte behandelt von anderen AutorInnen, die Studierenden aber selber mitgebracht haben, im Hinblick auf eine übergeordnete Fragestellung, also wann braucht es Distanz, um ganz nah ranzukommen. Mhm. Da ging es um die Frage, wie verarbeiten AutorInnen eigentlich aktuelle, auch politische Ereignisse in ihrem Schreiben und was für Distanzierungs-, aber auch Annäherungsstrategien gibt es in dem Schreiben. Und im dritten Teil wurde dann auch noch kreativ geschrieben und da hatte ich wirklich auch den Eindruck, also das hat den Studierenden sehr viel Spaß gemacht. Wir haben sehr positive Rückmeldungen bekommen. Wer noch ein bisschen mehr dazu wissen will, kann auch gerne auf der Seite der Poetikdozentur die Blogbeiträge der Studierenden lesen, in denen da auch nochmal die Rede davon ist, wie denen beschrieben wird, wie die Studierenden das empfunden haben. Und also aus unserer Perspektive ist das ein sehr großer Erfolg tatsächlich bislang immer gewesen. Und ich freue mich schon sehr auf den nächsten Durchgang.
Das klingt ziemlich gut, auf jeden Fall. Wie geht's denn jetzt weiter mit der Zusammenarbeit mit Nawa Ibrahimi? Ihr zwei seid ja im Juni hier bei uns. Seid ihr schon im engen Austausch, wie die Veranstaltung sein wird, wie ihr sie gestalten wollt?
Genau, wir sind tatsächlich schon im Austausch. Am 3. Juni findet ja dann das Werkstattgespräch statt, das ich moderieren darf. Und in diesem Werkstattgespräch werden wir über ihr Schreiben und ihre Poetik generell sprechen. Wir werden sicherlich noch die ein oder andere Frage auch aufgreifen, die sie schon in der Poetik-Vorlesung thematisiert hat, zur Frage von Literatur und Aktivismus zum Verhältnis sicherlich. Und wenn ich sie richtig verstanden habe, werden wir vielleicht schon einen ersten Einblick in ihren neuen Roman auch bekommen, der dieses Jahr erscheinen wird. Und das wäre natürlich ganz besonders toll, wenn wir da schon mal was hören könnten.
Ja, sogar vorab.
Das vorab, genau. So. Das wäre eine
schöne
Preview.
Ehre für uns. Ja, ja.
Also ich bin sehr gespannt.
Mhm. Übrigens fällt mir ein, weil du ja auch schon dankenswerterweise auf die Homepage unseres Projekts hingewiesen hast, man kann auch sowohl die Poetik-Dozentur-Vorträge als auch dein wirklich super interessantes Gespräch, was du hier mit Ann Cotton dann noch geführt hast, auch auf unserer Homepage noch nachhören beziehungsweise sogar sehen. Und wen das also interessiert, das nochmal zu vertiefen oder vielleicht auch, bevor ihr zum am 3.6., ist ja noch ein Weilchen hin, hier zum Gespräch mit Nava Ibrahimi und Laura kommt, kann man da so nochmal reinhören. Also ich bin auch ziemlich glücklich, dass es uns gelungen ist, das soll kein Selbstlob sein, aber dass wir gemeinsam so unterschiedliche AutorInnen da bisher gewonnen haben. Und ich fand schon diesen Titel von Ann Cotton, Text for Aliens. Mhm. Es wird ja auch noch, da arbeiten wir noch dran, eine kleine Veröffentlichung dazu geben, genau wie auch schon zu Lena Gorelick. Und wir kommen ja gerade noch so quasi von der Leipziger Buchmesse und haben uns da auch mit den Leuten vom Verbrecherverlag, was ja unser Verlag ist, getroffen. Und da gab es dann auch prompt so eine kleine Titelverwirrung, weil dieses Fur, also im Sinne von Pelz und was ja im Deutschen aber so wie für klingt, auch natürlich banal, aber irgendwie ganz lustig dann auch zu vor oder für oder so mutiert war. Und wenn man dann sagt, nee, das heißt Fur Aliens, dann was, wie, wo, wo? Und Leute da mithörten und ich weiß nicht, mir macht das dann schon immer Spaß. Und dann denke ich, ach ja, mal sehen, nochmal, auch selber nochmal nachlesen. Und bei Nava habe ich auch einfach noch die Erinnerung, als sie hier vorgetragen hat, dass das unheimlich bewegend war, was sie so aus ihrer Werkstatt erzählt hat.
Ja, ich finde auch, dass natürlich auch diese Vorlesungen, in denen dann die Dozierenden in Präsenz da sind, natürlich nochmal wirklich diese Aura auch haben, die ja auch Literatur sehr stark verlebendigen kann. Auch zu dem, was du gesagt hast, zu der Titelverwirrung in Bezug auf die Poetikdozentur von Ann Cotton, daran kann man natürlich auch genau erkennen, wie Ann Cotton arbeitet. Also diese Lust am Sprachspiel, an der Verfremdung von Sprache, diese Ambivalenzen, die da drin stecken, die mehreren Bedeutungen oder diese Unklarheit, was jetzt eigentlich damit gesagt werden will, das ist ja ganz zentral auch für ihr Schreiben, das einen immer dazu herausfordert, sich eben auch festzubeißen und weiterzulesen. Und bei Nava Ibrahimi wiederum haben wir ja auch ein großes Spiel mit Ambivalenzen. Es geht ja auch um Übersetzungen, es geht um dieses Sich-Bewegen zwischen unterschiedlichen Kulturen und Identitäten. Und gleichzeitig geht es ja immer wieder auch um sehr übergeordnete Fragestellungen nach Familiengeschichte, Familiengedächtnis. Und ich finde das wirklich auch sehr interessant, wie diese AutorInnen auf ganz unterschiedliche Weise eben ja auch die Programmatik dieser Dozentur vertreten und eben zeigen, es gibt nicht monolithisch nur eine homogene neue deutsche Literatur, sondern die ist eben vielfältig, sowohl inhaltlich als auch ästhetisch und formal und ja.
Das ist, finde ich, auch schön, dass dann nicht nur die AutorInnen sich so ein bisschen gewissermaßen zwischen den Sphären bewegen, sondern ja auch diese Idee des Projekts auch eine Bewegung zwischen den Sphären ist, also zwischen der universitären und dann ja doch der eher irgendwie praxis-zuhörorientierten Sphäre, die wir hier im Literaturhaus haben. Da würde ich dich fragen, Laura, bei dem Werkstattgespräch, sowohl jetzt in der konkreten Vorbereitung als vielleicht auch in der Retro-Perspektive mit dem Gespräch mit Ann Cotton. Wie hast du das empfunden? Ist es manchmal vielleicht auch schwierig, diese beiden Sphären zu bedienen? Wie wissenschaftlich, literaturwissenschaftlich kann man sein? Gerade im direkten Gespräch mit der Autorin vielleicht auch.
Ja, also ich finde das tatsächlich ist schon auch eine Herausforderung natürlich aus einer Perspektive, die ja sehr stark literaturwissenschaftlich geprägt ist, dann eben in einen völlig anderen Rahmen zu gehen und sich auf eine andere Art und Weise mit diesen Texten auseinanderzusetzen. Und ich versuche schon, wenn ich diese Gespräche vorbereite, mir auch immer die Frage zu stellen, was interessiert denn das Publikum? Und nicht nur, was möchte ich jetzt wissen? Und das ist, glaube ich, also aus meiner Perspektive ist das was wichtig ist. Also diese literaturwissenschaftliche Perspektive, die habe ich natürlich drin, die kann ich da auch nicht vor der Tür lassen, wenn ich ins Literaturhaus komme. Und die ist ja sicherlich auch natürlich bereichert, die ja auch einen Blick auf Literatur sehr stark.
Das ist ja auch die Idee, das sozusagen zu verbinden. Ja.
Genau, aber ich versuche schon auch immer nicht zu stark dann ins Interpretieren auch bereits zu kommen, um das Gespräch auch nicht so stark auch zu lenken. Mhm. Und mein Eindruck ist auch, dass manche AutorInnen das auch, kann ich auch verstehen, gar nicht so gerne mögen, wenn man sie dann da konfrontiert mit irgendeiner ausgefeilten Interpretation. Da kann man dann selber vielleicht auch in die unangenehme Situation kommen, dass jemand sagt, nee, das meinte ich gar nicht. Kann ja auch produktiv sein. Aber aus meiner Perspektive ist es ganz gut, wenn man da versucht, ein bisschen eine Balance zu finden, aus dem zu schöpfen, was man eben an literaturwissenschaftlichem Instrumentarium hat und dann aber eben auch nochmal zu versuchen, vielleicht Fragen aus einer anderen Perspektive zu stellen und sich eben immer die Frage zu stellen, was möchten die, die da im Publikum sitzen, eigentlich wissen, denn für die wird dieser Abend ja auch gestaltet.
Für unser Publikum auch ganz gut zu wissen. Also man muss nicht bei der Auftaktvorlesung gewesen sein, um dann eurem Gespräch lauschen zu können und nachvollziehen zu können. Also das ist beides schön, wenn sie beides erleben, aber im Grunde ist das auch getrennt voneinander erlebbar und man kann eben auch erst im Juni Nawa Ebrahimi als Autorin hier auf der Bühne erstmals sehen und ihre Texte kennenlernen. Und der Auftakt ist einfach nochmal eben die wirkliche Poetikvorlesung. Und wie Katrin, du meintest ja, man kann es alles nachhören.
Ja, genau. Das war nochmal der Hinweis. Und was du sagst das so, Laura, so selbstverständlich ist das gar nicht. Wie gesagt, ich will hier nicht uns das hier, wenn wer hier zuhört, denkt, Gott, die loben sich ständig gegenseitig und selber. Aber ich finde, es lohnt sich wirklich auch nochmal dein Gespräch mit N zu hören, weil sie gilt ja manchen als nicht so zugänglich. Dabei glaube ich manchmal, gerade bei diesen Poetiken ist das Gegenteil der Fall. Man muss sich sozusagen nochmal drauf einlassen und folgen. Und wie ein anwesender Journalist hinterher zu mir sagte, ich weiß nicht, ob ich alles verstanden habe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, man wird nicht dümmer dadurch. Und das fand ich auch. Manchmal ist es so, also es gilt schon, ich will es schon in der Sache ernst nehmen, aber man kann es auch, gerade weil Ann Cotton auch so auf Laute und manchmal ist ja auch so ein Witz, dann kippt es auch in eine sehr komische Selbstkritik oder sie nimmt einen mit. Und nur nicht denken, oh Gott, was will die Dichterin damit sagen? Sondern wenn man dem folgt, kann das einfach auch, also es ist zum Teil überhaupt nicht lustig, weil sie auch schwierige und bedrückende Themen unter anderem anspricht, aber es kann auch sehr heiter sein und unterhaltsam sein. Es ist insofern nicht kompliziert, als man, wenn man da jetzt auf eine eindeutige Aussage lauert, wird man da nicht weiterkommen. Aber wenn man sich auf die Musik einlässt, hat man was davon.
Ja, also ich glaube, das kann ja auch wirklich was sehr Anregendes sein, zu akzeptieren, dass man nicht immer alles gleich verstehen muss und manche Dinge vielleicht auch nie verstehen wird und dass eben aber bestimmte Aspekte von Literatur eben auch über das einfache, rationale Verstehen auch hinausgehen, eben wie du meintest, das Klangliche zum Beispiel. Und ich muss auch sagen, also ich habe jetzt gerade auch in der Arbeit für eben diese zweite Publikation, in der eben Ann Cottons Poetikdozentur jetzt ja auch beim Verbrecherverlag dann erscheinen wird, das Gespräch auch, was ich mit ihr geführt habe, nochmal nachgehört und wir haben dann natürlich auch noch ein bisschen daran gearbeitet für die Publikation. Und das ist auch etwas, dem man sich annähern kann, immer mehr, wenn man sich immer stärker vertieft. Und trotzdem würde ich sagen, dass auch, wenn man dieses Gespräch jetzt nur einmal hört, man schon ganz viel mitnehmen kann, auch was den Witz angeht, was das Klangliche angeht, was auch kluge, kritische, politische Aussagen von ihr angeht. Und deswegen würde ich auf jeden Fall dazu ermutigen, sich das nochmal anzuhören oder es eben dann auch nachzulesen, wenn man eben jemand ist, der vielleicht besser übers Lesen funktioniert als über den akustischen, übers Akustische.
Ich fand aber gerade auch bei Ann Cotton hat mir dieses Gespräch total geholfen, muss ich sagen. Auch in Bezug auf die Poetikdozentur selbst, die sie über die Poetikdozentinnenrede selbst, die sie gehalten hat, weil ich verstehe das immer so ein bisschen so wie Theorie und Praxis. Also diese Vorlesung ist so ein bisschen die Theorie, sozusagen das festzustellen, wie kann meine Poetik aussehen, wie soll sie aussehen. Wie sieht sie aus? Und das Werkstattgespräch setzt das dann nochmal so ein bisschen in die Praxis um. Ganz oft habe ich jetzt bei den vergangenen Poetikdozenturen das Gefühl gehabt. Und das ist bereichert diese Perspektive total, weil das natürlich auch in der Vorlesung vielleicht ein Anspruch ist, den AutorInnen an sich selbst stellen. Und dann kann man das nochmal ganz konkret, als Ann Cotton gelesen hat, hat sich auch ganz vieles nochmal aufgeschlüsselt für mich. Die Texte muss man wirklich auch laut lesen, dann versteht man sie viel, viel besser, über das Rationale hinaus vielleicht auch. Also finde gerade diese Kombination, dann hat mir zumindest persönlich jetzt als Zuhörerin bei Ann Cotton gut gefallen.
Und mir fällt jetzt nochmal ein, auf alle die drei, die schon da waren, und es trifft ja auf jeden Autor, Autorin zu, diese Aufforderung von uns, sprich doch über deine Poetik, bedeutet ja auch, dass man in einem ganz hohen Grad nochmal das eigene Arbeiten reflektieren muss. Und das liegt ja auch nicht jedem und jeder. Und das kann man auch nicht unbedingt verlangen. Deswegen finde ich es schon sehr wertvoll, weil vielleicht denkt man so, Herrgott, jetzt dürfen die auch noch über sich selber und ihr Schaffen reden. Aber gerade solche Prozesse, Kunst, ist es ja letztlich Kunst, die irgendwo produziert wird. Zu produzieren ist ja auch nicht so wie auf dem Reißbrett, ne, dass man, ach, jetzt schreibe ich mal einen Roman und das geht so. Also es mag vielleicht Leute geben, die das so machen, die sich so ein Setting machen und arbeiten das ab. Aber es ist doch ein multiples, also es ist wie so Weben oder so. Es passiert ganz viel rhythmisch, inhaltlich, reflektorisch und so weiter. Und das nochmal hier für uns und das Publikum in Worte zu fassen, ist für mich auch nach wie vor was Besonderes. Und apropos klanglich, ich glaube, wir müssen schon mal so ein bisschen zum anderen Thema kommen. Wir hatten gestern, das ist so ein bisschen lustig, weil wir jetzt das Programm vorstellen, was schon angefangen hat, aber wir hatten gestern den Abend mit Alexander Solloch, der hat eine Harry Rowohlt Biografie geschrieben, ja, und hat uns auch ein paar O-Töne noch mitgebracht von Harry Rowohlt. Ist ja jetzt, glaube ich, ungefähr, also er wäre 80 geworden und er ist jetzt auch vor 10 Jahren verstorben. Und für mich war es etwas seltsam, weil ich Harry Rowohlt ja noch persönlich erlebt habe, plötzlich merken, wie viel Vergangenheit ich schon selber angehäuft habe, dass man schon Biografien über Zeitgenossen liest, aber klanglich, also der hat ja auch mit seinem Übersetzen und seinen Lesungen, also tatsächlich, er hat das ja so etwas fies Schausaufen mit Betonung genannt, was er da stundenlang gemacht hat, aber ihn nochmal so zu hören, da ist mir auch nochmal so bewusst geworden, wie stark die Literatur ist, Sprache logisch, aber wie stark die dann doch auch vom Klang der Sprache lebt, obwohl wir ja für gewöhnlich zu Hause sitzen und leise lesen, aber was vielleicht dann doch den, Gott sei Dank, den Reiz auf das ausmacht, was wir hier bieten, dass man eben diesen Vortrag hat und das auch physisch erlebt. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie Welt- oder lebenserschütternd, aber es kann auf jeden Fall, kriegt man doch nochmal so einen Mehrwert, den man eben vom Zuhause bleiben und alleine lesen dann nicht hat. Und deswegen bin ich auch mal wieder erfreut, dass das Publikum doch kommt und ich kann nur alle aufrufen, weiterhin zu kommen, obwohl wir schon ein paar sozusagen ausverkaufte Veranstaltungen haben, glaube ich, ne?
Das stimmt, Katrin. Wir haben natürlich das Glück gehabt, und das heißt wir das Glück, Christina Bilka, und natürlich auch das Glück, dass sie den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat. Du warst auch bei der Preisverleihung dabei und sie hat sich natürlich irre gefreut und für Halbinsel den Preis gewonnen. Sie wird am 15. Mai bei uns lesen. Wir haben wirklich nur noch wenige Restkarten und da müssen wir mal schauen, wenn der Podcast online ist, ob es noch so ist. Und die Veranstaltung vom Clemens Meyer, die Preisverleihung der Literatur Nord 2025 ist ebenfalls schon komplett ausgebucht. Also da können wir leider nur noch vertrösten.
Das stimmt, aber wir haben noch ganz viel anderes im Angebot.
Ja, und zum Beispiel kommt am 22.04. Helene Hegemann mit ihrem neuen Roman, wo wir uns auch sehr freuen. Die wird im Gespräch mit Lisa Kreisler eben diesen neuen Roman Striker vorstellen. Ein Roman, der vielleicht ein bisschen sehr nach Hegemann auch klingt. Also ich bin ganz gespannt, was sie berichten wird. Der eine Geschichte auch übers Kickboxen oder übers Boxen, aber auch über Armut und über die schwierigen Verhältnisse in Städten manchmal auch. Also vieles, was sich verbindet. Eine Doppelgängerfigur, die ganz rätselhaft ist. Ich bin schon sehr gespannt, was da alles zutage kommen wird in dem Gespräch.
Ja, und die das Gespräch mit Lisa wird bestimmt auch wieder besonders, genau wie du, Laura, hat sie nämlich auch den Anspruch, sowohl in die Tiefe zu gehen, als auch so sozusagen dann doch auch voranzukommen. Und wir hatten sie neulich bei einer der Moderationen, die sie zuletzt bestritten hat, hat der Autor hinterher gesagt, Gott, das war ja so anspruchsvoll. Sowas hat mich ja noch nie jemand gefragt, aber das war ganz toll. Also wir hoffen, dass das dann auch so wird. Wir denken, dass die beiden gut zusammenpassen. Und wir haben noch eine Besonderheit, ausnahmsweise mal an einem Sonnabend, Samstag, den 26.04. dürfen wir hier Gastgeber für das Projekt der Stiftung Niedersachsen sein. Angrenzen, Wort, Bild, Wort. Und da findet bei uns eine Lesung und Performance statt rund um Comic, Literatur und Theater. Mit verschiedenen Gästen, die eben auch bei der Stiftung Niedersachsen in deren Schreibzeitprogramm gewesen sind. Und das wird auch auf jeden Fall super abwechslungsreich und eine spezielle Veranstaltung. Der Eintritt ist da auch frei, also Samstag, 26.04., 16 Uhr. Man kann noch schauen, es gibt auch eine Sonderausstellung dazu im Wilhelm-Busch-Museum. Wir sind also einer der Austragungsorte sozusagen und da die Stiftung Niedersachsen uns auch mal ganz großzügig fördert und wir in einem Haus sind und in guter Nachbarschaft, freuen wir uns natürlich, dass wir das mal machen dürfen.
Ja, im Mai geht es weiter mit einer Klartextveranstaltung unserer Sachbuchreihe mit Sheila Bejat, Frauen und Revolution. Moderiert wird das von Andrea Schwitzer. Und was ich super spannend finde an diesem Buch, dass es eben ein Buch ist, ich würde sagen, das erste, was mir jetzt so aufgeschieden ist, dass internationale Protestbewegungen, die von Frauen angeführt werden, eben miteinander in Verbindung setzt. Also von Fridays for Future bis zu anderen großen Diskriminierungsdebatten, das versucht sie eben alles zusammen zu packen und in Beziehung zu setzen. Und das wird, glaube ich, mit Andrea Schwitzer ein sehr, sehr spannendes Gespräch werden.
Ja, und für uns ist ja auch der Bereich, einige erinnern sich vielleicht, wir haben das Stipendium für verfolgte AutorInnen. Und wir haben ja immer noch eine junge Autorin, Atefeh Asadi, aus dem Iran zu Gast. Und deswegen haben wir uns hier untereinander in dem Zusammenhang auch nochmal wieder, wie viele beschäftigen sich ja jetzt mit dem Iran, aber auch mit der Lebenssituation, Schreibsituation speziell von Frauen befasst. Und ich freue mich, dass wir da mit Sheila Bejad nochmal jemanden gewonnen haben, der das hier auch nochmal auf eine breitere Ebene bringt, aber trotzdem diese Kenntnis, diese spezielle Kenntnis hat. Mhm. Und wir haben dann als nächstes, das kann ich vielleicht, ich lasse jetzt mal Christine Bilkau aus, was ja ausverkauft ist. Wir haben, weil ja Thomas Mann ja ist, natürlich kamen wir nicht umhin, da auch was zu machen. Und mit zum Glück gibt es Tilman Lahme, den ich aus verschiedenen Gremien, mit dem ich mal zu ihm zusammenarbeiten durfte, kenne und sehr mag und ihn sehr nicht nur unterhaltsam, also als Mensch natürlich sowieso, aber auch in seinen Schreiben und Vorträgen sehr unterhaltsam finde, sehr frisch immer mit allem, wie er die Dinge betrachtet. Und er hat tatsächlich zum 150. Geburtstag von Thomas Mann nochmal Aspekte ausgegraben, die man vielleicht nicht so beleuchtet hat. Und ich freue mich also sehr, dass er mit diesem Buch Thomas Mann ein Leben kommen wird. Und das wird Jan Ehlert moderieren, was auch ein bisschen was Besonderes ist, weil der so oft gar nicht mehr bei uns ist und ja auch bei vielen schon beliebt ist. Aber beim Stichwort Thomas Mann, Laura, habe ich gedacht, bin ich mal neugierig. Hoffentlich bringe ich dich nicht in Verlegenheit. Inwiefern spielt denn in deinem Arbeiten noch die sozusagen die klassische Literatur, die klassische Moderne oder auch ältere Literatur noch eine Rolle? Wir haben ja jetzt davon gesprochen, dass du dich mit der neuen und Gegenwartsliteratur beschäftigst, aber die Unis stehen ja eben auch für Forschung und Lehre der Vergangenen. Hast du da Schwerpunkte?
Ja, also ich komme schon sehr stark von der Gegenwartsliteratur erstmal. Also ich habe meine Promotion geschrieben zu Postkolonialismus und deutschsprachiger Gegenwartsliteratur, aber natürlich bleibt man da nicht einfach nur in dieser einen Epoche. Und sowohl in Lehre als auch Forschung spielt dann schon auch Literatur seit dem 19. Jahrhundert eine Rolle. Und in der Lehre ist es natürlich so, dass man sich immer ein bisschen die Frage stellen muss, inwiefern möchte man eben auch einen Kanon erweitern, inwiefern möchte man auf Dinge zurückgreifen, die schon lange gelehrt werden. Und ich finde, da ist einfach ein Spagat, eine ganz gute Idee, eben sich zurückzubeziehen, natürlich auch auf kanonisierte Texte. Also ich hatte im letzten Semester zum Beispiel ein Seminar zu Tieck, aber dann eben auch viel Gegenwartsliteratur mit einzubeziehen. Und man kann natürlich Texte aus dem 19. Jahrhundert auch unter Perspektiven betrachten, die sie eben an die Gegenwart anbinden.
Also das heißt ja nicht mehr, es wird sicherlich immer noch auch Studierende geben, die sich für, sagen wir mal, Thomas Mann interessieren. Aber es wird ja auch einfach immer mehr. Also man, und wenn man jetzt die Entwicklung der letzten Jahrzehnte nicht außer Acht lassen will, ist Spagat wahrscheinlich genau das richtige Wort. Man kann, würdest du sagen, man kann immer auch nur so Leseanregungen geben. Wird, also das klingt jetzt wirklich sehr tantenhaft, ich frage trotzdem mal, wird noch viel gelesen von den Studierenden oder ist es doch mehr so check, check, check? Wo ist meine Zusammenfassung? Also meine ich jetzt nicht negativ projiziert, aber mal, also mir geht's ja auch so, ich schaffe ja auch gar nicht alles zu lesen, was ich vielleicht lesen müsste und ich habe auch nicht alle Klassiker und die ganzen Texte der klassischen Moderne oder so gelesen. Das schafft man ja auch gar nicht.
Also spezifisch Thomas Mann habe ich jetzt auch noch nicht unterrichtet, selber in der Universität, aber durchaus gelesen. Und natürlich ist es so, dass man immer diese Qual der Wahl hat. Das finde ich ist auch eine der schwersten Aufgaben, sich zu entscheiden. Ich quäle mich immer sehr damit, Seminarpläne zu erstellen, weil ich eigentlich alles lesen will. Es ist eben nicht möglich. Da muss man eben ein bisschen gucken. Also ich gebe gerne thematische Seminare. Zum Beispiel im nächsten Semester gebe ich eins zu Mensch-Natur-Verhältnissen vom 19. bis zum 21. Jahrhundert.
Oh, ist ja super.
Da ertrinkt man natürlich in Material. Und da gucke ich eben immer, dass ich ein bisschen kombiniere kanonisierte Dinge, in denen man aber vielleicht auch schon so ökokritische Momente erkennen kann. Und dann gehe ich eben bis in die Gegenwart und gucke, wie man so ein bisschen so eine gewisse Vielfalt eben auch in die Fragestellungen hineinbringen kann. Also zum Beispiel habe ich dann da auch mit einem Antiktext oder habe was von Kleist, was ich lese, aber dann lese ich mit denen eben auch einen Auszug aus Geflochtenes Süßgras von Robin Wall Kimmerer, wo es eben um indigene Perspektiven auf Naturkonzepte geht und wo man dann eben auch sich Fragen stellen kann, inwiefern verändern sich bestimmte Konzepte vom Verhältnis Mensch-Natur, was ist überhaupt die Natur, ist die abgegrenzt von uns oder sind wir nicht Teil von ihr? Und also diese ganzen Fragestellungen kann man sich ja natürlich wunderbar, diese Fragen kann man sich wunderbar stellen, wenn man eben auch diachron vorgeht. Genau, und auswählen muss man immer, ist das Schlimmste, finde ich. Und wie viel dann am Ende gelesen wird, tja, große Frage. Also ich habe schon den Eindruck, dass es immer noch wirklich sehr viele gibt, die auch sehr gerne lesen. Es gibt sicherlich auch immer mal welche, die lesen auch eine Zusammenfassung.
Ja, das können wir ja auch Sophie fragen, Hand aufs Herz.
Wie viel also, habe ich ja noch ganz nah dran im Literaturstudium gelesen?
Nein, das nicht. Aber wie nimmst du das wahr? Du bist ja noch sozusagen noch ganz nah dran an der Uni oder noch drin mit der Promotion jetzt.
Also es kommt natürlich hinzu, dass man also lesen in dem Sinne natürlich Primärtexte lesen, also die Texte, die Laura dann auf ihrem Seminarplan hat, aber natürlich auch Sekundärtexte lesen. Also es gibt auch einzelne Dozierende, die dann auch noch wissenschaftliche Literatur dazugeben. Da wird es dann manchmal doch schon ein bisschen viel, Hand aufs Herz. Also man versucht natürlich die wichtigen Aspekte oder vielleicht, wenn man auch einen Text dann unter einem gewissen Aspekt für ein gewisses Seminar liest, liest man vielleicht auch nicht den ganzen Text, sondern nur die Stellen, die dann wirklich auch für diesen Aspekt besonders relevant sind, wo man dann eben besonders besondere Fragestellungen auch dran beantworten kann. Das ganze Leben ist eine nie endende Leseliste. Was soll man machen? Das ist wirklich gerade als literaturbegeisterter Mensch ist das eigentlich grausam und man müsste bei Omer eigentlich anfangen und dann hat das kein Ende. Also und vor allem, ich finde auch immer gerade kanonisierte Texte, ja, aber es gibt auch also alte Texte sind ja nicht automatisch auch kanonisierte Texte. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Texte aus dem 18., 19. Jahrhundert, zum Beispiel von Frauen oder von jüdischen Autoren, die überhaupt nicht kanonisiert sind, die trotzdem alt sind. Also da muss man dann so ein bisschen vielleicht auch, also selbst im 18., 19. Jahrhundert ließe sich noch was finden, was vielleicht viele Studierende auch noch gar nicht kennen und was vielleicht auch die Perspektive erweitern kann. Also das ist ganz, ganz mannigfaltig immer.
Ich finde auch ganz schön, dass manches sozusagen wieder auftaucht. Ein banales und naheliegendes Beispiel, was mir jetzt nur einfällt, aber wie viele Jahre und Jahrzehnte haben wir von, und völlig zu Recht, von Tucholsky und Kästner und Roth und so gelesen. Und dann kam, also einige wenige wussten noch, wer Irmgard Keun ist. Und auf einmal war sie wieder da. Und es gibt jetzt diese tolle Gesamtausgabe beim, Achtung, Werbeblock Wallstein Verlag. Und die auch mit Freude gekauft und gelesen wird. Und das wäre ja nie so weit gekommen, wenn es nicht doch ein bewusstes Interesse gäbe, zu sagen, Autorinnen auch speziell, die da nicht präsent, mehr präsent sind im Bewusstsein und das dann wieder zu entdecken, oder die dann wahrzunehmen, das ist auch was, also das ist auch einfach ein Gewinn und das ist ja auch Forschung zu verdanken.
Absolut. Und da, also mir ist das auch immer sehr wichtig, dass man eben diese Kanon-Erweiterung eben nicht nur in die Gegenwart hinein betreibt, sondern eben auch in die Breite geht, wie du das eben beschrieben hast, Sophie. Und da muss man natürlich auch sagen, dass man immer wieder auch in die Problematik kommt, dass es natürlich viel mehr Forschung zu den Texten gibt, die bereits kanonisiert sind, dann zu den, salopp gesprochen, jetzt mal alten weißen Männern. Zum Beispiel, wenn man wenn man sich anguckt, zu welchen Autoren es Handbücher gibt. Es gibt viel weniger Handbücher zu Autorinnen. Und da merkt man natürlich auch in dem Moment, in dem man sich dafür entscheidet, was ich wirklich wichtig finde, eben zum Beispiel auch Texte von Frauen aus dem 19. Jahrhundert zu lesen, dann hat man auch viel mehr Arbeit damit. Ich finde, die muss man sich irgendwie schon machen. Gleichzeitig ist es auch manchmal so eine zeitökonomische Frage. Man muss dann eben an anderen Stellen gucken. Es gibt weniger Handreichungen und so weiter. Das ist auch gut. Aber da merkt man, wie die Forschung eben auch sehr stark reinschwappt, natürlich in die Lehre. Und das ist ja auch der Gedanke dabei.
Aber das ist dann auch aus Studentinnenperspektive oft relevant. Wenn ich mich dann nämlich frage, schreibe ich über Fontane eine Hausarbeit oder schreibe ich zum Beispiel über Fanny Lewald eine Hausarbeit, die zur gleichen Zeit wie Fontane schreibt und die auch diese Familiengeschichten schreibt. Aber zu Fontane gibt es halt ein Handbuch. Und dann würde ich natürlich als Studentin immer sagen, es ist viel einfacher, diese Fontane-Hausarbeit zu schreiben, wenn ich vielleicht eine latente Neigung zum Pac-Man-Sein habe, also zum Punktesammeln habe und vielleicht auch manchmal ja selber zeitökonomische Gründe habe, weshalb ich mir gar nicht auch die Feldforschung da jetzt bei Fanny Lewald betreiben kann. Also das ist dann leider manchmal, fällt das eben dann hinten über.
Mir fällt ja gerade Barbara Sichtermann an, weil die auch bei Mary Shelley so eine tolle Biografie veröffentlicht hat vor wenigen Jahren. Und die hat unter anderem hier im Wiederwerbeblock zu Klappenverlag ein schönes Buch über den Fortgang der Emanzipation der Frauen und des Menschen sozusagen veröffentlicht mit dem schönen Titel Viel zu langsam, viel erreicht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen was als Motto über auch diesen Bereich der Literatur, Wahrnehmung und Forschung in Bezug auf Frauen eine Rolle spielt. Und auch andere natürlich, die, du hast eben das jüdische Leben noch und Schreiben oder jüdische Autorinnen, die ja groß zum Teil auch wirklich umgebracht worden, ermordet worden oder eben auch sozusagen dann aus verschiedenen Gründen, selbst wenn nicht in der Versenkung verschwanden. Und das ist ja auch sehr lohnt, das ist ja auch etwas, womit du dich beschäftigst, dann die wahrzunehmen, ist natürlich auch spannend und lohnt. Also es gibt noch viel zu lesen. Was gibt's denn bei uns noch? Elina, hilf mir mal. Wo waren wir stehen geblieben?
Also wir waren im Mai, genau. Und wichtig zu erwähnen ist auf jeden Fall, dass wir eine Kooperation mit den Kunstverspielen Herrenhausen haben, die ja wirklich internationale, hochkarätige KünstlerInnen, ich weiß gar nicht, 2 Wochen lang dort gibt es Installationen, Ausstellungen, Performances, Konzerte, alles Mögliche. Genau. Tanz. Und wir dürfen mitkooperieren, glücklicherweise. Mit Wolfram Eilenberger und Mito Sanyal wird es eine Veranstaltung geben mit dem schönen Titel Die beste aller möglichen Welten, Fragezeichen. Mito Sanyal war jetzt letztens bei einer Lesung bei uns mit der Literatur Nord komplett ausverkauft. Antichristi hat sie vorgestellt und daraus gelesen. Also super toll, dass es im Mai wieder eine Lesung mit ihr oder ein Gespräch mit ihr geben wird. Alle kommen.
Ja, genau. Und das ist tatsächlich so, dass die beste aller möglichen Welten, Leute, die aus Hannover kommen, da klingelt es sofort, Leibniz, der Namensträger, Geber eurer Universität. Und das wird bestimmt spannend und unterhaltsam, weil sowohl Wolfram Eilenberger als auch Mito Sanyal gut reden und streiten können. Und die beiden werden sich bestimmt auch in friedlichem Streit sozusagen zu dem Thema des gesellschaftlichen Zustände äußern.
Da nur beachten, das ist ein Sonntag, der 25.05. um 15 Uhr und das ist auch ein abweichender Veranstaltungsort. Das ist also nicht bei uns im Künstlerhaus, sondern das findet im Arne-Jakobson-Foyer eben im Rahmen dieser Kunstfestspiele
statt. In Herrenhausen, das ist dieser schöne Glaskasten, dieser langgestreckte.
Ganz am Eingang vom Großen Garten.
Ganz am Eingang und den Arne Jakobson tatsächlich persönlich gestaltet hat. Solche prächtigen Dinge haben wir in Hannover. Ja, ganz schön ist auch, dass wir endlich dann wieder wir haben ja die Lyrik auch von Ann Cotton schon erwähnt, dass wir Nadja Küchenmeister zu Gast haben werden. Eine ganz tolle Lyrikerin, auch noch jünger und mit dem Gedichtbuch Der große Wagen und auch eine kleine Premiere moderieren wird Henrik Santo, der selber auch Autor ist, hier in Hannover lebt, aber auch Lesebühnen erfahren ist und Spoken Word. Und also auf die Kombination bin ich auch selbst gespannt. Ein kleines Experiment. Ich glaube, es wird gut gehen. Also wer noch mal Lust hat auf aktuelle zeitgenössische Lyrik in einer ganz besonderen Präsentation, der sollte am 27.05. zu uns kommen. Dann wieder ganz normal bei uns im Haus, ganz normal um 19 Uhr.
Mhm. Und über Nawar Ebrahimi und das Werkgespräch, was du, Laura, moderieren wirst, darüber haben wir ja schon sehr ausführlich gesprochen. Nochmal ganz kurz, Studierende haben freien Eintritt. Das, 3.6.
Und vielleicht, und vielleicht kann man noch sagen, dass der Titel des neuen Romans von Nawar Ebrahimi, über das wir dann da auch sprechen werden, der lautet Und Federn überall. Und wer sich dafür interessiert, um was es in diesem Roman geht, der kann auf der Seite des Verlags auch schon eine kleine Inhaltsangabe finden, als kleiner Teaser noch.
Wird nur leider noch nicht auf dem Büchertisch liegen, aber alle anderen Bücher auf jeden Fall.
Am 12.06., unsere erste Veranstaltung im Juni, ist dann Mariam Aras, die ihren Roman Dinosaurierkind oder reportageartigen Roman Dinosaurierkind mitbringt und dort im Gespräch mit Andrea Spitzer eben vor allem auch nochmal diese Perspektive des Iran aufwirft, des Vaters aus dem Iran, der schwierigen Familienverhältnisse, der Politik, die in der Familie immer wieder eine Rolle spielt und der Distanz eigentlich im Sinne von Nawar Ebrahimis und Nähe auch zu diesem Vater nochmal eine wichtige Perspektive da mitbringt. Das ist auch im Rahmen von Klartext, also so eine Mischung zwischen Literatur und
Sachbuch. Wir haben uns entschieden, es dann letztlich in dieser Sachbuchreihe laufen zu lassen. Aber es ist sicherlich ein, genau wie du sagst, ein Übergangstext. Und wir kennen Mariam Aras schon auch als Moderatorin hier. Sie hat eben damals unsere Stipendiatin Atefi Asadi vorgestellt. Und sie ist ja auch in verschiedenen Jurys. Sie war zuletzt jetzt nicht mehr, weil da natürlich auch Wechsel ist für den Leipziger Preis, der auf der Messe verliehen wird, und ist also auch sehr involviert und beteiligt an vielen Debatten im Literaturbetrieb, wie man immer so sagt, aber eben auch politisch. Und das, ich freue mich sehr, dass sie uns das gleich zugesagt hat. Ja, und dann zu etwas völlig anderem, unseren Traditional. Natürlich, diesmal wieder auch nicht genau am selbigen, aber kurz dann sofort danach. Nicht am 16.06., sondern am 17.06. Kennerinnen ahnen es schon, es ist wieder Bloomsday. Und wir haben auch das Glück, dass Heiko immer noch was einfällt, Heiko Postma, und dass auch Robert Patterson wieder dabei sein wird und die tolle Musik machen. Und es war gar nicht so einfach, weil wir sind eigentlich durch mit dem Ulysses. Also wir haben da wirklich mal
kann
vor.
Kann man's glauben.
Ja, und wir sind aber nicht ganz durch, weil wer das Buch kennt und auch selbst für Leute, wo es sehr lange her ist, dass sie es gelesen haben, wie bei mir, und dann auch noch in dieser nicht so empfehlenwerten allgemein gebäschten und schließe mich an Wollschläger-Übersetzung. Aber das Buch beginnt mit den Kapiteln, die sich um Stephen Dedalus drehen. Und die sind aber so geschrieben, dass sie sich für den Vortrag wirklich nicht besonders eignen. Aber wie ich habe dann gesagt, Heiko, wir sind Hardliner, wir machen das. Und er findet also einen Weg, wie wir uns diese Kapitel auch noch gemeinsam abarbeiten, ohne dass wir hier von den Stühlen fallen, weil wir einschlafen oder so. Und ich bin also auch selber
nur wegen zu viel Guinness vom Stuhl fallen.
Ja, genau. Also mal sehen, wie das wird. Aber ich vertraue da Heiko voll. Es ist parallel zur Odyssee, eben sind es die Telemach-Kapitel, also die den Sohn von Odysseus ja betreffen. Und also wir ziehen das durch. Jetzt kommt noch
das
mal
wird gut.
Dedalus.
Na klar.
Beziehungsweise Steven.
Und Sandwiches und Guinness. Das rettet uns sowieso den Abend.
Ja. Ist doch auch sicherlich ein Buch, das ja auch eine gewisse Komik hat. Also ich meine gerade, das erste Kapitel ist doch unheimlich witzig.
Das ist unheimlich witzig und es gilt ja auch immer als so schwer lesbar. Und ich muss sagen, das stimmt überhaupt nicht. Also für das, was wir heute auch an Literatur gewöhnt sind, das mag zu der Zeit irgendwie so, oh Gott, was soll das denn sein? Aber das lässt sich wirklich gut lesen. Und jetzt ist Joyce ja auch schon über 70 Jahre leider verstorben. Und ich darf es offen sagen, es hört ja keiner weiter zu. Heiko übersetzt das natürlich alles selber. Und ich finde, dass er das wirklich richtig toll macht. Und das hat man insbesondere bei diesem Molly-Kapitel, was wir zuletzt hatten, gemerkt. Das ist so herrlich, komisch, auf diese eben Joyce-Art und Weise ironisch frivol und überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen. Und ich glaube, dass da manche Übersetzungen das so ein bisschen verschwiemelt haben. Das ist nämlich eigentlich ein sehr frischer Text und man kann den wirklich gut lesen. Also Joyce ist kein schwer lesbarer Autor. Dann ist Thomas Mann auch ganz schwer lesbar, wenn Joyce schwer lesbar ist. Also keine Müdigkeit vor Schützen einfach kommen. Wird auch schon gut verkauft, weil das hier unser beliebtes Traditional ist. Also Vorverkauf bitte nutzen.
Genau. Und unser Saisonabschluss ist dann wieder Anschnitt.
Stimmt.
Wer ist diesmal zu Gast?
Diesmal zu Gast ist eine wohlbekannte und allseits geliebte Moderatorin und Autorin dieses Hauses, nämlich Margarete von Schwarzkopf.
Ja, Margarete bringt mal Schwung in die Bude.
Genau, mit der sonst üblichen Besetzung, nämlich Katrin Dittmar, Jan Ehlert und Volker Petri vom Börsenverein, und werden dann am 19.06., das ist ein Donnerstag, noch ein paar Bücher vielleicht mit in den Strandurlaub empfehlen und mit in die warme, heiße Saison, dass man so richtig gut entweder am Strand oder in den Bergen oder auf dem Balkon oder im Garten oder in der Datsche oder wo auch immer man gerne liest, dann ganz viel Stoff hat, den man dann noch ganz schnell kaufen kann und damit dann in den Urlaub gehen kann.
Ja, ich kann auch noch gar keinen Ausblick geben, weil wir uns noch gar nicht verständigt haben, welche Bücher wir intensiver vorstellen wollen. Gut, dass wir davon sprechen. aber wir werden auf jeden Fall, habe ich alle gebeten, und ich werde mich auch selbst bemühen, noch ein paar Kurzempfehlung mehr für die Sommerlektüre mitzubringen.
Ja, Wahnsinn, wir sind durch.
Ja, und dann wir sind im Juni. gerade gefühlt. Aber es ist noch April, wir fangen noch an, wir können uns noch auf ganz viel freuen und wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört und wenn ihr kommt und Laura auch auf die Veranstaltung mit dir.
Ja, und ich freue mich auch.
Dann würde ich mal sagen, für heute auf Wiederhören.
Danke, dass du da warst, Laura.
Vielen Dank an euch.
Tschüss. Tschüss.